Hallo und herzlich willkommen bei den Mandel Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und heute ist mit dabei Aya Jaff. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Alina, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle dich auch einmal direkt vor. Aya war tief in der Finanz- und Tech-Welt unterwegs, einmal als Coderin, als Unternehmerin und auch Teil des Systems. Heute hinterfragst du genau diese Strukturen auch und sprichst über Macht, Fortschritt und moralische Dilemma im Kapitalismus. Deine ARD-Sendung, von der ich ein großer Fan bin, How to Get Rich, Aya, als ehemalige Mrs. Coach von der Zeit, aber auch, und das ist natürlich besonders beeindruckend, Forbes 30 unter 30, erzählst du heute die Geschichten einer Tech-Bro-Aussteigerin auf der Suche nach gerechteren Alternativen. Dein Buch Moneymakers war schon ein Bestseller und hat das Finanzwissen zugänglich gemacht. Das ist, glaube ich, auch, was wir gerade besonders brauchen. Einfach Finanzwissen, was sich alle Menschen aneignen können. Aber es kommt noch ein neues Buch.
Oligarchie.
Ja. Oligarchie. Und da rechnest du mit der Tech-Elite ab. Ich bin schon ganz gespannt. Außerdem hast du auch noch einen Podcast, Impact Everything. Und da sprichst du mit AktivistInnen, GründerInnen, mit ÖkonomInnen über Kapitalismus, Innovation und Gerechtigkeit. Ein sehr langes Intro, aber ich wollte nichts vergessen.
Ich danke dir vielmals. Alle Punkte hast du jetzt da drin.
Ja, gut. Und ich freue mich schon sehr. Wir starten auch direkt rein. Also du warst tief in der Welt verwurzelt, wo Fortschritt gleichgesetzt ist mit immer weiterem Wachstum und immer weiterer Innovation. Aber heute stellst du genau das in Frage. Was war da der Wendepunkt?
Dafür müsste man ein bisschen ausholen natürlich. Ich war sehr früh schon in dieser ganzen Gründerwelt drinnen. Ich bin ja mit 15, 16 so aufgewacht und habe mir gedacht, ah, eigentlich voll cool, diese Leute, die die ganze Zeit auf den Titelblättern sind von den Wirtschaftsmagazinen. Was machen die denn und was macht sie denn so besonders? Und ganz oft natürlich stößt man darauf, dass diese Menschen Tech und Finanzen miteinander verbinden. Entweder haben sie ein großes Unternehmen geführt und hatten dann Computer Science studiert oder es ging darum, wie sie irgendeine technologische Station irgendwie auf den Weg brachten und ich so, okay, cool, dann schaue ich da jetzt mal rein und habe mir dann halt so ein bisschen die Lingo beigebracht und Business-Magazine dann angefangen zu lesen von Forbes, Fortune, natürlich die ganze Palette an, ich sage jetzt mal, neoliberale Propaganda reingezogen für gute 10 Jahre. Und dann bin ich dann halt noch darauf gestoßen, habe dann so ein bisschen die Tech-Welt natürlich auch für mich entdeckt und habe mir das Programmieren teilweise selbst beigebracht, aber studiert und auch in so verschiedenen Kursen dann halt eben gelernt, wie man selber Apps programmiert. Und für mich kam der Wendepunkt tatsächlich vor knapp 1,5 Jahren. Und da ist immer noch so eine kleine Scham in mir, das irgendwie so festzuhalten, dass das ein Wendepunkt für mich war. Weil wenn man jetzt mein Buch Moneymakers liest, was ich vor 10 Jahren angefangen habe zu schreiben, dann merkt man da schon an der Einleitung sehr kritische Sätze natürlich zum Kapitalismus. Aber wenn ich so da zurückdenke zu, wann habe ich mich wirklich mit der ganzen Körperhaltung, mit allem in mir drin dagegen echauffiert und auch öffentlich positioniert, dann erst vor 1,5 Jahren. Und lass uns da gerne mal mehr drüber sprechen, was so die Stationen waren, die mich ja dazu verleitet haben.
Ja, was ist da passiert vor 1,5 Jahren, dass du da dich so gewandelt hast? Weil ehrlicherweise alles, was ich von dir kenne, ist auch sehr kapitalismuskritisch. Also so richtig so die große Verfechterin von Millionären warst du noch nie. Was ist da passiert?
Also ich meine, wenn man so in der Startup-Industrie unterwegs ist, dann ist man per se eigentlich in einem Milieu unterwegs, die sehr, sehr kritisch ist gegenüber so verschiedenen Konzernen, die versuchen immer was aufzureißen, was Neues irgendwie zu erschaffen. Die sind da auch richtig zackig unterwegs, sag ich jetzt einfach mal. Also die sind clever, die sind sehr oft an Elite-Universitäten gewesen. Also auch sehr, sehr viele privilegierte Menschen können erst in der Startup-Industrie irgendwie auch mitspielen. Und für mich war das dann so nach der zweiten Gründung, wo ich mir dann so gedacht habe, Moment, ich bin in so verschiedenen Clubs und Accelerator nennt man die oder Inkubatoren auch so reingekommen, also an Orten, die wirklich dafür gemacht sind, dass du jetzt eine Startup-Idee jetzt groß denkst. Und bei dieser letzten Station dachte ich mir so, oh, jetzt platzt mir der Kragen. Jetzt wollt ihr was von mir, was ich nicht geben kann. Jetzt wollt ihr, dass ich wirklich den Profit an erster Stelle setze und dass ich meine Startup-Idee so und so ausrichte. Und das geht mir durch den Strich, ich kann das nicht. Das war eine Auseinandersetzung damals mit meinem Mitgründer und den ganzen Investoren damals. Das war eine KI-Idee. Was heißt Idee? Wie heißt Pitch Deck war fertig? Die Investoren hatten zugesagt und ich hatte eigentlich sehr viel Hoffnung für dieses Unternehmen. Aber dann stand so im Raum, wie möchtest du denn diese KI trainieren? Und ich für mich meinte dann so, ja, nicht mit Amazon und auch nicht mit Menschen, die sehr wenig bezahlt werden. Und das war anscheinend so krass revolutionär und so ketzerisch von mir, dass ich das verlangt habe, dass ich wirklich sehr viel Gegenwind bekommen habe. Also innerhalb der Industrie und ich wurde als Idealistin beschimpft. Ich wurde dann wirklich also auch teilweise rausgeekelt und mir wurde gesagt, ich habe es nicht irgendwie in mir wirklich dieser ganzen Industrie irgendwie die Stirn zu bieten. Und dann kam es so in mir hoch und ich so, darüber möchte ich mehr sprechen, weil ich hätte gerne mehr Menschen gehabt, die öfter Nein gesagt hätten.
Ja, gerade das ganze Thema KI, ist es ja ein Riesenproblem, dass wir die immer wieder trainieren, rassistisch zu sein, sexistisch zu sein, queerfeindlich, weil ja das Internet so ist und sich so auch gegenseitig beschleunigt. Darum, gerade mit deinem Ansatz, der ja auch immer Ethik mit reinbringt, würde das gar nicht passen, wenn du das so machen würdest, wie da vorgeschlagen.
Ich will auch gar nicht immer sagen, ich will bring Ethik mit rein, sondern ich will eigentlich zeigen, sag mal, alles, was du machst, hat eine Basis, die in einer Weltanschauung irgendwie fußt. So, das ist, du hast eine Weltanschauung, was richtig, was falsch ist, du hast moralische Werte und die sind immer mit dabei. Ich bin nicht diejenige, die Ethik mit reinbringt, sondern du bist derjenige, der wahrscheinlich Ethik sehr oft einfach als neutral aus, irgendwie ausgeklammert hat. Und das ist so etwas, da kommt es mir wirklich immer wieder so hoch, wenn ich dann so auf verschiedenen Konferenzen unterwegs bin oder wo ich dann als super politisch irgendwie dargestellt werde, wo ich mir denke, Leute, das, was ihr macht, das ist schon super politisch. Ihr bezieht schon sehr krass Seiten. Das fängt nicht erst mit mir an, dass ich mich dann mit Rassismus, Feminismus, Themen einfach ein bisschen mehr in die Mitte stellen möchte.
Es ist auch so absurd, dass generell ein gleichstellungspolitischer Ansatz immer oft als radikal gesehen wird.
Ist das so radikal, dass jeder Mensch dieselben Rechte haben sollte?
Auch was du gerade gesagt hast, als Idealistin beschimpft zu werden, dass das schon ein Schimpfwort ist, ist ja wirklich verrückt.
Ich mag das ja auch schon so. Also ich habe wieder angefangen, auf LinkedIn zu posten. Ich weiß, mega uncool. Aber LinkedIn ist ja schon so die Plattform, wo halt sehr viele EntscheiderInnen so wirklich auf dem C-Level dann mitspielen und sich auch ihre Meinung größtenteils abholen. Also wo hast du noch viele Menschen in der Wirtschaft, die zusammen wirklich über ihre Errungenschaften sprechen? Und was ich da schon so merke, ich darf nicht die Worte links in den Mund nehmen, ich darf nicht die Worte irgendwie Feminismus in den Mund nehmen, sondern ich versuche das immer so zu umschreiben, dass ich mir denke, okay, ein weißer Mann hört das jetzt mit. Kann er sich mit diesem Inhalt identifizieren? Und ganz oft denke ich mir so, eigentlich müsste das funktionieren. Lass uns das doch mal anders formulieren und siehe da, es funktioniert. Also so, ich kann über die Themen sprechen, ohne diese Worte zu nutzen. Und ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die sagen, du musst doch die Worte nutzen können und da steht doch eine Bewegung dahinter. Aber at this point denke ich mir so, ich will, dass die Leute mir zuhören und ich will die Leute thematisch mitnehmen. Die müssen jetzt noch nicht irgendwas unterschreiben, sondern allein sie thematisch auf dieselbe Seite zu bringen, dass sie mit mir an einer Front kämpfen, das ist für mich das Ziel.
Das kann ich total gut verstehen. Das ist tatsächlich auch mein Ansatz. Also bei meinen Veranstaltungen ging es auch immer darum, so Feminismus für EinsteigerInnen, dass man alle mitnimmt, weil sonst kommen wir auch nirgendwo hin. Also wenn wir immer nur die Menschen ansprechen, die eh schon überzeugt sind, dann bleiben wir halt an derselben Stelle stehen. Darum finde ich das eine gute Idee. Und gerade auch auf LinkedIn kann ich mir vorstellen, dass da auch noch Feminismus fehlt.
Ja, in der Tat, es fehlt. Und ich liebe das an deinen Videos. Also ich muss sagen, als ich auf deinen Account auch immer wieder gestoßen bin, du beherrschst ja meine For You-Page auch.
Dein Algorithmus, den hast du so gebaut.
Es ist einfach total interessant, dass so viele Praxisbeispiele auch. Und die öffnen mir die Augen. Es ist weniger die Theorie. Ich bin mir sicher, du kennst die Theorie dahinter und du kennst die Fachbegriffe. Aber für mich, als jemand, der jetzt irgendwie aus der Startup-Industrie kommt und Tech und keine Ahnung was. Für mich wären diese Worte halt fremd gewesen. Aber wenn du Praxisbeispiele hast, dann denkst du so, das ist mir passiert oder das ist einer Freundin passiert und so hätte ich vielleicht handeln müssen. Ah, das war die Ungerechtigkeit. Stimmt, Alina, danke.
ich habe früher viel so Berichte geschrieben, als ich noch für eine häusliche Gewalt NGO gearbeitet habe. Und da habe ich das gemerkt, Zahlen holen keinen ab. Aber so eine Geschichte, wenn man sagt, das ist der Person passiert und dann eine Zahl hinterher schiebt mit und übrigens, das passiert jeder vierten Frau, dann bleibt's hängen. Und das probiere ich darum in den Videos auch zu machen. Cool, dass dir das aufgefallen ist. Vielen Dank. Du warst ja auch in Forbes 30 unter 30 ein absoluter Meilenstein. Ich würde es mir aufs T-Shirt drucken, wenn mir das passiert. Wie ist es dazu gekommen und wie guckst du heute da drauf?
Ich muss sagen, ich habe mich damals natürlich riesig gefreut, als ich diese E-Mail bekommen habe. Und ich dachte auch, es ist Spam. Also ich habe gar nicht reagiert und dann haben die erstmal nochmal angeklopft. Ich glaube, heute bin ich nochmal eine ganze Schippe kritischer. Also allein schon, weil sehr, sehr viele natürlich auch dieses Abzeichen bekommen, die sehr viele verschiedene Sachen machen. Und ich merke, dass die Kriterien zum einen undurchsichtig sind und ich nicht weiß, wofür kriegt man das eigentlich. Und aber auch, weil ich merke, das hat alles sehr viel mit dem Kreis auch zu tun, in dem man sich bewegt. Also wenn man, ich kriege regelmäßig Nachrichten von, kannst du mich bitte für diese Liste empfehlen? Und das sind halt immer dieses, wenn du selber schon irgendwie in den Forbes 30 under 30 bist, dann kannst du andere Leute nominieren und dann haben die eine höhere Chance, auch in diese Liste zu kommen. Das heißt, es hat sehr viel damit zu tun, ob jemand auch für dich voucht. Und ich mag das nicht. Das meine ich mit, es ist undurchsichtig. Und deswegen brüste ich mich nicht so gerne damit. Es sagt nicht so viel über mich aus, wie über, ich weiß nicht, wenn man wirklich mein Buch hernimmt und liest. Es sagt nicht so viel aus wie über die Entscheidungen, zu denen ich Nein gesagt habe. Es sagt nicht so viel aus zu meinen Moralvorstellungen, zu wo ich sein möchte. Es ist etwas, was komplett von außen vergeben wird, wofür ich mich ja auch persönlich jetzt selber nie beworben habe. Ja, und das sind so meine zwei Gedanken dazu, wo ich dann immer sage, es ist, wenn du es als Ziel formulierst, finde ich das so gefährlich, weil es ist so, es liegt komplett außerhalb deiner Hand, ob du da gesehen wirst oder nicht. Und ja, und da kommt einfach so ein bitterer Nachgeschmack dazu, wenn du es nicht beeinflussen kannst.
Ja, trotzdem eine krasse Leistung. Herzlichen Glückwunsch.
Not wishing for compliments, aber ja, ich wollte es nur mal gesagt haben.
Ja, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass für die Gesellschaft alles, was du sonst so machst, noch einen viel größeren, eine viel größere Auswirkung hat. Ne? Forbes 30 unter 30, hast du recht, ist wahrscheinlich eher was für einen selber, was man sich an die Wand hängen kann. Und alles andere, was du machst, bewegt ja wirklich Menschenleben. Die App, die du entwickelt hast, deine Fernsehsendung, der Podcast, der kommt, das ist ja wirklich was, was Leuten hilft bei einem Thema, was so wenig zugänglich ist. Es braucht das ja total dringend, dass man da die Menschen abholt.
Ja, total. Also ich habe, das ist auch der schönste Blumenstrauß, den ich bekommen kann. So eine Mischung aus den E-Mails von verschiedenen Menschen, verschiedenen Alters, die sagen, ja, dieser Finanztipp, der hat mir total geholfen. Oder auch allein zu sagen so, oh, ich dachte, das ist immer meine Schuld. Und es tut so gut zu hören, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich arm bin. Oder dass ich da bin, ja, wo ich gerade stehe. Es sind ganz viele verschiedene Sachen, die ich persönlich als Erfolg abstempel. Und ja, ich finde, das macht die Arbeit am Ende auch wirklich wertvoll.
Ja, und es betrifft halt jeden. Jeder hat mit Geld zu tun, jeder hat Angst vor der Altersarmut und auch, dass du dabei bist, habe ich so viel Rückmeldungen bekommen, einmal auf Instagram, aber auch so in meinem privaten Umfeld. Also da haben mich auch ganz viele drauf angesprochen. Ich freue mich schon total auf die Folge, weil jetzt bin ich gerade in die Selbstständigkeit oder jetzt ist gerade das und das passiert und ich habe total Angst. Was mache ich mit meinem Geld? Wo geht's hin? Und das glaube ich, dass das so extrem mit Emotionen auch verbunden ist.
Ja.
Wie sind da so die Nachrichten, die du so bekommst? Ist vieles ängstlich oder wie gehst du damit so um?
Also ich werde sehr viel nach so Anlageempfehlungen gefragt. Also wirklich, Leute schicken mir random Aktien und sagen, was denkst du davon? Ich muss so, du brauchst so viel Kontext, um überhaupt zu wissen, wie viel willst du investieren? Auf welchen Zeithorizont? Hast du irgendwie Rücklagen? Also das sind so viele Fragen, die ich dann natürlich stellen muss. Und egal, was hier in diesem Podcast besprochen wird, es ist kein Finanztipp, keine Anlageempfehlung. Es ist nur Finanzbildung. Also ich finde es halt wichtig, dass man die Nachrichten wirklich in verschiedene Kategorien steckt. Manche sind einfach nur Erleichterung. Wie du sagst, das ist Emotionalisieren von einfach Geld. Und manchmal sind es die Anlageempfehlungen. Und manchmal ist es aber auch so, Ich würde sagen, Unsicherheit. So, was denkst du zu Krypto? Also wirklich Meinungen, die gefragt werden zu neuesten Trends. Und ja, es macht mir total viel Spaß, einfach zu philosophieren, auch in den DMs und einfach zu sagen, ja, du, keine Ahnung, ich glaube, das ist eine Blase. Aber man weiß es nie. Und dann blicken wir da in 2, 3 Jahren drauf und vielleicht ist sie noch nicht geplatzt. Vielleicht kannst du da noch einsteigen. Vielleicht solltest du es aber auch nicht machen. Also die Meinungen sind echt verschieden.
Ja, das glaube ich. Ein Thema, was uns ja auch sehr zusammenbringt, ist Feminismus und der ganze Begriff Feminist Finance. Was kannst du damit anfangen? Was fehlt in der Definition? Wie würdest du für dich Feminist Finance definieren?
Für mich ist Feminist Finance vor allem, dass man Geld nicht nur durch Zahlen und Rendite und alles definiert, sondern sagt, hey, eigentlich ist Finanzen sind ein Machtinstrument. Finanzen bedeutet Zugang zu Sicherheit. Finanzen bedeutet, du hast verschiedene Rechte zu Möglichkeiten, verschiedene Spielräume, verschiedene Wege, dein eigenes Leben zu gestalten. Und in dem Sinne, finde ich, ist es auch anders als das Female Finance. Ich finde, dieser ganze Trend rund um Female Finance, der war in der ersten Welle total begrüßenswert und richtig, also wirklich toll, dass man nochmal so den Augenmerk auf Frauen gesetzt hat. Aber das ist dann irgendwann natürlich irgendwie abgegliedert zu so macht Geld Spaß. Und ich weiß nicht. Und natürlich, alles hat seine Berechtigung, aber irgendwann ist es dann so abgedriftet zu wie kriege ich meine allererste Immobilie? Und dann ist man natürlich in ganz anderen Kreisen unterwegs und bei viel besser verdienenderen Menschen und Konversationen, die eigentlich dieses Anfangsproblem von wir müssen uns auf die Frau konzentrieren, weil wir ein Rentenproblem haben, ausgrenzt. Also da finde ich diesen Keil, den finde ich zu groß. Deswegen finde ich Feminist Finance genau richtig. Wir reden immer noch über die Probleme, die es gibt, die Hürden, die es gibt, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen und über die Tipps, die man in dem Zuge auch austauschen muss, soll dieses, ja, das gut zusprechen auch. Das ist etwas, was ich sehr schätze.
Ja, und dieses Wissen auch frei zugänglich zu machen. Ich finde, es gibt viele Zugangshürden, viele Kosten, damit verbunden, sich dieses Wissen anzueignen. Und bei dir ist ja zum Beispiel auch dein Buch Moneymakers auch auf Spotify kostenfrei verfügbar, habe ich gesehen. Und dazu auch nochmal eine Frage. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du da eher Wissen zugänglich gemacht hast und jetzt in deinem neuen Buch, aber sprechen es mit der ganzen Branche. Was hat sich da verändert? Was können wir erwarten von deinem neuen Buch?
Also ich würde sagen, Moneymakers war so ein bisschen, hey, das sind die Spielregeln. So Aufklärung, wie funktioniert Börse? Wann macht eine Aktie überhaupt Sinn? Was ist ein ETF-Sparplan? Und ich habe natürlich auch so verschiedene Leute vorgestellt, die man sich so nicht als Vorbild, aber so ein bisschen als Eingangspersönlichkeit in die ganze Branche irgendwie aussuchen könnte. Und ich schäme mich echt total. Aber Elon Musk war auch einer davon. Auch wenn ich kritisch über ihn gesprochen habe, habe ich ihn trotzdem genommen, weil ich wusste, ey, viele aus der Tech-Branche oder viele, die das Ziel haben, unter Forbes 30 under 30 zu sein, haben ihn halt damals vor 10 Jahren genauso wie ich halt auch gefeiert. Diesmal, ja, ich würde ihn rauslassen. Ja, er hat sich auch geändert. Aber ich würde sagen, das zweite Buch ist jetzt eher so zu sagen, nicht nur was sind die Spielregeln, sondern wem gehört eigentlich das Spielbrett? Und wer bestimmt die Spielregeln? Und warum müssen die Spielregeln so sein? Und wir blicken in dem Buch natürlich auch auf die USA und wie sich die Tech-Elite auch radikalisiert hat. Und wir blicken auch auf verschiedene Trends, die dazu beigetragen haben. Natürlich aber auch so mit einer Prise von, ich hasse es ja, wenn Bücher nur Probleme beschreiben, sondern mir liegt auch sehr viel daran, dass man sagt, hey, wie kann ich jetzt eigentlich dagegen anhalten? Und darüber möchte ich vor allem sprechen, weil ich immer noch so Gründerin bin, tief im Inneren, in meinem Herzen. Und ich möchte verschiedene Ausblicke geben. Wie kann man eigentlich so gründen, auch in der Tech-Branche, auch als Persönlichkeit irgendwie in die Startup-Branche reingehen, mit einem Blick für Gerechtigkeit. Also sind diese Strukturen, sind diese Machtverhältnisse eigentlich okay, die wir heute haben? Und diese Fragen werden auf jeden Fall aufgeworfen und hoffentlich auch für die Leser beantwortet.
Schön. Wann können wir damit rechnen? Wann geht's damit los?
Im Oktober. Es kommt im Econ-Verlag raus und der Titel ist Oligarchie. Und der Titel ist Bro wegen Tech Bro. Ich hoffe, das ist durchgekommen.
Ja.
Und weil wir in eine Oligarchie auch reinsteuern in den USA. Ich sage wir, ich hoffe nicht wir in Deutschland, aber per se ist es so ein neues Wort, das ich mir ausgedacht habe.
Deine Arbeit triffst du oft auch auf die Reibung zwischen einmal Selbstermächtigung, aber auch Systemkritik. Wie gelingt dir dieser Spagat? Und gibt es da auch Widersprüche, mit denen du kämpfst?
Also ob er gelingt, diese Entscheidung obliegt natürlich jetzt den ZuhörerInnen, aber ich würde sagen, ich muss schon auch immer sagen, wenn man über Krisen spricht, muss man auch darüber sprechen, was die Einzelperson dagegen machen kann. Weil sonst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Nachrichtenlage im Moment zum Beispiel höre, dann zieht mich das total runter und dann brauche ich ein paar Orte, wo ich wieder Energie tanken kann. Das können Freundinnen sein, aber das kann halt eben auch inhaltlicher Natur sein, wo ich mir wirklich mal sage, okay, keine Ahnung, diese Organisation hilft da oder hier kann ich spenden oder ich kann persönlich das in diesem Kontext betrachten, dann geht es mir ein bisschen besser. Aber das finde ich schon wichtig. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen aus dem Finanzbereich, dann kriege ich oft die Nachricht, hey, Aya, ich möchte nicht in der Börse irgendwie investieren, weil ich das extrem unmoralisch finde.
Das habe ich auch viel bekommen.
Das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr oft, ich glaube, das ist die Frage, die am häufigsten gestellt wurde. Und da muss ich halt sagen, erstmal ja, so beherbergt oder viele verschiedene Börsen, muss ich sagen, beherbergen sehr, sehr viele Unternehmen, die natürlich sozial, ökologisch, fragwürdige, schädliche Dinge machen. Mhm. Und teilweise auch sehr intransparent agieren. Dennoch, das Leben ist ja nicht schwarz-weiß, sondern dennoch sind wir alle Teil des Systems als Konsumenten. Und so wie du trotzdem in DM reinläufst und deine Toilette sauber machen musst und Reinigungsmittel kaufen musst von einem Unternehmen, wo du nicht genau weißt, okay, wie gehen sie mit ihren Schadstoffen um, so musst du auch an deine eigene Rente ein bisschen denken und wo du bleibst. Und natürlich gibt es bessere und schlechtere Optionen, sich die Dinge rauszupicken. Aber da hilft halt eben nichts anderes außer Bildung. Du musst dich einfach mit der Börse auseinandersetzen, weil also daran führt kein Weg vorbei. Ich kenne nämlich deinen Wertekompass nicht. Ich kenne nicht deine Weltanschauung und was du für gut oder schlecht befindest, sondern das musst du für dich entscheiden. Und da gibt es verschiedene ETFs, die halt eben verschiedene Werte auch verfolgen. Und mal gibt es den Feminist-ETF, der sich irgendwie damit schmückt, zu sagen, okay, wir haben jetzt besonders viele Frauen hier drin, die das Unternehmen irgendwie führen. Oder zumindest 50% der Belegschaft sind Frauen. Wenn dir das am Herzen liegt, dann go in. Wenn dir Ökologie am Herzen liegt, dann geh woanders rein. Ich habe jetzt so eine Mischung für mich, wo ich sage, ich muss mir das verzeihen können, dass ich nicht mit meinem moralischen Kompass komplett übereinstimmen kann, weil ich halt wirklich auch beliebte ETFs besparen möchte. Und das bedeutet einfach auch, dass Unternehmen reinrutschen, die halt sorry, ökologisch nicht nachhaltig agieren. Aber ich sehe das, also meine Begründung ist dann in dem Fall zu sagen, erstens, mit meinem Mini-Investment werde ich keinen Aktienkurs bestimmen können, noch irgendwie hoch verleiten. Dieses Unternehmen stirbt nicht, wenn ich nicht mehr da rein investiere. Und mit jeder Konsumentscheidung mache ich genau dasselbe, was ich eigentlich auch quasi mit diesem Aktienkauf oder wie man möchte, mit dem Besparen des ETFs am Ende verfolge. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass ich sage, dieses Rentenproblem, das löst sich nicht von alleine und das wird auch nicht der Staat irgendwie lösen können. Und ich möchte am Ende eigentlich eigenständig leben können. Und hier kurzer Disclaimer, wenn man wenig Geld investiert in ETFs oder keine Ahnung was, dann rettet einen das natürlich nicht. Aber für manch andere ist das schon ein gutes Mini-Polster, was man eigentlich aufbauen kann. Darum geht es mir. Und dieses Mini-Polster, dass man das so langsam mit dem Alter aufbaut und darum, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wo möchte man eigentlich stehen, moralisch gesehen, mit seinen Investments, mit seinem Lebensstil. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und das würde ich gerne einfach mitgeben. Es ist kein Schwarz-Weiß.
Finde ich einen sehr guten Punkt, weil das ist tatsächlich an der Börse so extrem verschrien als was ganz Bösartiges. Dabei gibt es ja tatsächlich auch ETFs, die zumindest teilweise, dass man jetzt nicht in Waffenhandel investiert oder in die Tabakindustrie oder so, dass man das zumindest ausschließen kann. Aber wie du sagst, das ist in jeder Konsumentscheidung, die man trifft. Man kann dem nicht so ganz entgehen. Ja, allein auch schon bei welcher Bank man ist oder allein schon welches Girokonto man führt. Da ist es ja, das habe ich jetzt vor kurzem gelernt, ich bin bei so einer nachhaltigen Bank.
Cool.
Und das war mir vorher gar nicht klar, dass schon mein Girokonto, ich auch da schon diese Entscheidung treffe.
Ja, das wissen so viele nicht und das ist auch, das meine ich, das muss man erstmal erfahren. Also da steht schon die Bildung da als Schlüsselelement mit drinnen. Und ich verstehe vollkommen, wenn man die Zeit nicht hat, irgendwie sich einzulesen. In so einem Moment würde ich sagen, ey, schnapp dir einen Honorarberater und versuch mal, da gibt's so verschiedene Bundles, die man da auch bei denen irgendwie buchen kann. Und dann nimmst du einmal ein bisschen Geld in die Hand und sagst, okay, schauen wir uns mal meine Situation an. Das sind meine moralischen Werte. Was würde denn dazu gut passen? Und dann kommt man irgendwann auch auf, bei welcher Bank möchte ich mein Geld anlegen? Ist meine Rente gut aufgebaut? Wie kann ich das dann noch aufbauen? Wenn man jetzt gar kein Geld natürlich hat, was man jetzt zur Seite legen kann, dann kann man es erstmal so machen, wie ich es mit 15 gemacht habe. Ich habe nämlich, anders als was viele Leute jetzt denken, ich habe die ersten 4 Jahre komplett mit Spielgeld investiert. Also einfach, dieses Geld hat nicht existiert, sondern ich habe mir irgendeine Website genommen und habe dann 100.000 Euro fiktiv irgendwie in die Hand bekommen und habe dann erstmal versucht, damit warm zu werden.
Ja.
Es gab ja niemanden in meinem Umfeld, der mich da irgendwie hätte da Vertrauen irgendwie zusprechen können, außer die Sparkasse. Und dann wusste ich, die Sparkasse, die verdient da mit an den Tipps. Und nicht so einen Moment. Ich habe da Jahre gebraucht, bis ich ein bisschen Geld hatte, tatsächlich ein bisschen Taschengeld hatte, um da rein zu investieren. Und das fängt an mit warm werden. Das kann Jahre dauern. Das kann aber auch enden damit, dass man sagt, ich werde damit nicht warm. Dann hast du aber auch andere Möglichkeiten, wie du dich ein bisschen absichern kannst, die sehr oft keinen Platz finden in Finanzmagazinen. Also, sorry, ich laber dich da gerade voll, aber einfach dieses Alternative ein bisschen zu schauen, auch kulturell anders geprägte Denken über, wie sichere ich mich in der Zukunft ab. Manche machen es durch ihre Kinder natürlich und bauen darauf auf. Würde ich jetzt bisher nicht empfehlen, weil man nicht weiß, natürlich, wie das Kind sich auch entscheidet und ob es überhaupt so unabhängig entscheiden kann. Aber dieses Generationending, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wenn ich so in den Irak blicke, wo ich natürlich auch geboren bin, dann gibt es sehr viele Menschen, die auf ihre Familie aufbauen oder auf ihre Freunde aufbauen. Ich finde das erstmal noch gar nicht so schlecht. Also zu sagen, hey, Notsituationen, natürlich ist das erste Netz, was dich auffängt, vielleicht deine Schwester, dein Bruder oder deine beste Freundin, wo du mal pennen kannst. Natürlich, das sind Sachen, die dich einfach wirklich vor Armut teilweise, vor den krassen Konsequenzen natürlich ein bisschen beschützen. Aber man braucht halt eben auch einen Plan. Und dieses Planen, das macht man am besten mit professionellen Menschen.
Auch was du sagst mit den Netzwerken, ich glaube, das ist auch ein richtig guter Ansatz, den man ganz neu denken kann. Es könnten ja auch feministische Kollektive sein, wo man sich darauf einigt, sich gegenseitig zu unterstützen und das nochmal ganz neu denken kann, wobei ich da auch gar nicht weiß, wie man das am besten macht. Aber ich glaube, es gibt da auch Ansatzpunkte, die außerhalb der Börse sind. Oder es gibt auch andere Ideen. Darum finde ich toll, dass du das auch so aufmachst als Thema.
Ja, ich finde, es gibt da so manche Creator in dieser Female Finance Welt, die gerne mal so Postings machen mit 30 Jahren solltest du 30.000 Euro auf der hohen Kante haben.
Eigentumswohnung.
Und eine Eigentumswohnung, genau. Und das hat mich ganz lange total ängstlich gemacht. Mhm. Und ich bin da auch ehrlich, ich habe da einen Therapeuten aufgesucht und ich meinte, keine Ahnung, je mehr ich über diese Finanzsachen erfahre, desto verrückter werde ich, weil es gibt ja nicht die Lösung. Ich komme da einfach nicht hin, was die mir da eigentlich für Ziele auch vorschreiben und was dann als sicher gilt. Und also, ich glaube, sie müssen damit lernen, unsicher zu sein. Und ich glaube, sie müssen dass da Strukturen und Wege finden, wie sie mit Unsicherheit umgehen können. Und ich liebe das total, einfach zu sagen, ja, es gibt keine Absicherung. Die größte Versicherung der Welt kann dir keine Absicherung geben. Es gibt sie nie. Und du kannst nur, soweit es geht, so in die nächsten paar Wochen schauen und sagen, okay, das kann ich ungefähr beeinflussen und das werde ich jetzt auch beeinflussen. Mhm. Und alles Weitere, ganz ehrlich, sorry to say, es ist nicht deine Schuld. Und ganz oft sind das ja auch einfach strukturelle Baustellen.
Wollte ich gerade sagen, es gibt strukturelle Ungleichheiten, es gibt Diskriminierung und egal wie fortschrittlich man ist, wir sehen auch in den USA, wie schnell sich das wieder umdrehen kann. Darum ist es immer gut, man hat einen Plan und ist trotzdem offen für Unsicherheit.
Genau, also es ist halt leider so. Egal, was ich auch sage, egal, was da auch 3000 Creator vielleicht sagen mit, die Aktienkurse gehen doch immer hoch. Irgendwie so, ja, aber gut, die nächsten 5 Jahre könnten sie jetzt runtergehen, ne, weil wir vielleicht in einer Rezession sind. Da muss man sich damit abfinden und Ruhe bewahren.
Ja.
Und das ist wichtig. Und da hilft es einfach, sich Wissen anzueignen und Menschen zuzuhören, die einem nicht Panik machen, dass man da noch nicht ist bei der Eigentumswohnung oder bei den 30.000 Euro, sondern sagen, hey, du, es ist total okay und der Durchschnitt der Menschen in deinem Alter sind nicht da, wo eigentlich das Ideal ist.
Ja.
Und wenn wir was bewegen wollen, dann muss es politischer Natur sein.
Ganz genau. Ich finde, daran merkt man auch, warum dieses Thema so groß ist, warum es da so viel Interesse gibt. Ich glaube, das ist genau wie du sagst, die wenigsten denken, gar kein Problem, ich bin tiptop ausgerüstet, ich habe keine Sorgen darum. Sehr gut, dass wir drüber sprechen. Ich wollte dich auch noch fragen, du brichst mit deiner Arbeit ja auch sehr viel klassische Rollenklischees auf. Was ist da so deine Erfahrung die letzten Jahre? Ist die Finanzwelt da diverser geworden oder gehen wir da vielleicht auch wieder rückwärts? Was ist da so dein Eindruck?
So, als mein Buch rauskam, da... Ich glaube, da hat so ganz frisch die Corona-Pandemie begonnen. Da war Female Finance noch gar nicht so groß. Und ich gehe davon aus, dass da einfach noch nicht so viele Frauen auch Finanzen auf dem Kicker hatten. Natürlich hat man immer finanzielle Probleme als Frau. Das stelle ich jetzt mal dahin. Aber es ist nicht so sehr dieser Empowerment-Talk dabei gewesen. Jetzt glücklicherweise hat sich das geändert und das finde ich echt toll. Also ich finde die ganzen Kurse toll, ich finde die Bücher toll, die da rauskommen. Hier auch nochmal kurzer Disclaimer an alle da draußen. Bitte zahlt keine mehrere tausend Euro für irgendwelche Kurse. Sondern ganz oft ist viel, viel Wissen draußen for free erhältlich. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass egal was ich in meiner Arbeit mache, ich habe jetzt keinen Euro daraus gezogen. Ich habe keine Kurse verkauft. Auch mein Buch ist jetzt irgendwie for free. Das ist mir wichtig. Also das ist nämlich so eine Lücke, die irgendwie auszuquetschen und da Leute um ihre Euros zu bringen, da finde ich einfach persönlich nicht so cool.
Habe ich dich auch ausgewählt?
Es gibt Wege daraus und glücklicherweise haben viele Frauen auf jeden Fall den Weg in die Finanzwelt gefunden. Und auch wenn das eigentlich ein Weg ist, der für viele sehr kurz ist, ganz oft für viele Menschen ist es erstmal die Frage, bei welcher Bank bin ich? Und diese Entscheidung fällt man vielleicht einmal in 10 Jahren und dann erst vielleicht kommen einem Gedanken von, okay, ich will die Bank wechseln oder keine Ahnung, ein Support war nicht gut. Und die zweite Entscheidung ist, wie spare ich Geld an? Und dann ist natürlich auch so ein Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren natürlich erstmal ausschlaggebend, wo du eigentlich deine Investments nicht anfassen solltest. Das heißt, diese Journey, das sind die 2 Stationen, die man sich vor allem anschauen muss. Deswegen endet der Weg. Der Weg ist nicht so lang. Wenn der Weg anfängt, dann fängt er auch an, bei der Bankauswahl und bei den ETFs. Und deswegen ist das ganz gut.
Du hast in deiner Sendung auch gesagt, dass Frauen zwar später anlegen, aber viel besonnener und weniger emotional und dadurch auch besser. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen und uns die Angst nehmen?
Ja, also ich möchte schon betonen, dass wenn Frauen investieren, dass sie es aus einer Position machen, wo sie wissen, dass viele Menschen von ihren Entscheidungen abhängig sind. Das heißt, sie entscheiden sehr oft für den ganzen Haushalt mit, für ihre Kinder. Das, was besonders ist, ist natürlich, dass sie so entscheiden, dass es besonders sicher angelegt ist. Und das ist immer gut, weil man einen langen Zeithorizont hat, weil man Dinge auswählt, die sich bewährt haben auf Zeit und weil man sich auf Dinge verlässt, die jetzt keine kurzfristigen Trends sind. Und sie nehmen sich natürlich auch mehr Zeit irgendwie mit dieser Entscheidung. Das zeigt sich halt auch in den Zahlen. Also man merkt schon, ETFs werden mehr von Frauen bespart. Das wird so oft als negativ geframed, dass wir nicht so risikoaffin sind. Sorry, that's not true. Wir gehen schon Risiken ein. Natürlich, jede Schwangerschaft ist ein Risiko. Ja. Aber es ist halt ein Risiko anderer Art. Ich scherze nicht mit Finanzen. Ich habe am Anfang auf jeden Fall Fehler gemacht. Um Fehler kommt man nicht rum, wenn man was Neues startet. Ich habe damals in Einzelaktien investiert. Boah, würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, der sich irgendwie gar nicht mit dem Markt auskennt oder das Business dahinter nicht versteht. Aber ich würde schon jedem Mut machen wollen und sagen, wenn du dir einen ETF raussuchst, der breit gestreut ist und nicht nur einen, sondern 4, 5 vielleicht besparst, dann sollte es nicht schon auf der eher sicheren Seite sein. Und sagen wir mal, ein kleines Mini-Polsterchen aufbauen können, wo sich dein Geld eher vermehrt, als jetzt verringert. Mhm. Und ich sage bewusst nicht, dass dein Geld für dich arbeitet. Ich mag diesen Term nicht. Am Ende des Tages arbeiten immer Menschen daran, dass ein Kurs steigt. Und das ist uns allen bewusst. Aber wir wollen in diesem Augenblick einfach nur, dass unsere eigenen Finanzen nicht an Wert verlieren. Also wir wollen die Kaufkraft halten, wie man so schön sagt, in der wirtschaftlichen Lingo. Ich möchte in 5 Jahren auch noch denselben, sage ich mal, 5 Euro die Eier kaufen können, die ich mir kaufen konnte.
Ja, wobei die ja jetzt in den USA auch $15 gerade kosten. Aber dazu auch kurz die nächste Frage. Wenn ich jetzt nur 5 bis 10 Euro im Monat hätte, um die anzulegen oder zu sparen, was würdest du mir damit dann raten?
Also dafür müsste ich ein bisschen mehr ausholen. Sind die 5 bis 10 Euro, sind die wirklich übrig geblieben, nachdem du ein bisschen eine Art Mini-Polsterchen aufgebaut hast von irgendwie Geld, was du nicht investierst, was einfach mal ein bisschen rumliegt für Notfälle. Wenn es diese 5 bis 10 Euro sind, dann klar, go for it. Es gibt so viele Apps da draußen, die beliebtesten kennt man ja auch schon. Die machen das wirklich zugänglich und einfach, dass man da anfängt mit einem ETF. Die haben ja teilweise auch kleine Guides rausgebracht mit, das sind die 5 ETFs, die du irgendwie gleich zum Anfang nehmen kannst. Da würde ich einfach mal reingucken und schauen und auch Sachen vielleicht erstmal auf die Merkliste setzen und nach 1 bis 2 Monaten irgendwie mal gucken, hätte sich mein Geld vermehrt? Wie fühle ich mich damit? Weil ich weiß noch, als ich ein paar Leuten das Investieren irgendwie näher gebracht habe, die haben das minütlich abgecheckt.
Ja, das kenn ich.
Und dann kommt das Gefühl erstmal von Hochmut von, oh, ich sitze hier gerade, ich habe 3 Euro gemacht, voll geil. was ich niemandem nehmen möchte, ist ein cooles Gefühl. Aber wenn es halt auch mal 3 Euro minus ist, dann kommt so langsam die Panik auf und man möchte verkaufen oder man möchte abspringen. Und das gehört dazu. Also ich glaube, dieses Gefühl, mit Unsicherheit umzugehen und ein bisschen dieser eigenen Entscheidung, der eigenen Intuition zu vertrauen, die muss man so oder so entwickeln im Leben. Und das fängt schon an mit einem Investment, ob es jetzt mit Spielgeld ist oder echtem Geld. Die 5 bis 10 Euro würde ich als Dauerauftrag raussenden und sagen, okay, das ist jetzt für mein finanzielles Polsterchen gedacht. Es ist noch keine Sicherheit, es verspricht mir noch keine gute Rente, aber es ist ein Anfang und man hat im Kopf, dass man das einfach vermehrt. Also hoffentlich ist es in einem Jahr bei 20 Euro oder in 3 Jahren bei, keine Ahnung, 50 Euro. Und je mehr man sich ausrichtet und je mehr Infos man auch hat, desto eher, finde ich, ist das Auge dann auch geschult, Möglichkeiten zu entdecken von, na, hier kann ich den Chef vielleicht mal nach einem Raise fragen. Ah, das könnte ich sparen. Das Abo könnte ich mir vielleicht nochmal anschauen, ob das so Sinn macht im Haushaltsbuch. Also so, da kommt man einfach, da wird man komfortabler mit dem Wort Finanzen und mit dem Thema.
Das glaube ich sofort. Also wenn man das auch erstmal sich, ich habe auch angefangen mit so ganz kleinen Summen anzulegen und dann ist, wie ich meine, fühlt sich dann sicherer. Es ist nicht mehr so was ganz Neues, Gruseliges, sondern man hat sich erstmal angeguckt, man sieht, jetzt ist auch ein bisschen mehr draus geworden. Okay, dann mache ich den nächsten Monat vielleicht 15 Euro oder so. Ne? Und dann wird man immer wärmer damit. Und dann, das ist ja auch das Einzige, was zählt, da die Angst zu nehmen und man fängt erstmal an und da jetzt keinen zu demotivieren.
Meine Devise ist auch, wenn du nicht ruhig schlafen kannst in der Nacht, dann hast du was falsch. Also dann hast du zu viel investiert. Ja. Dann ist es nicht mehr für dich rentabel. Dann solltest du erstmal wieder rausgehen, deine Nerven bewahren und es ist okay.
Ja, du hast ja auch gerade gesagt, man sollte schon immer so ein kleines finanzielles Polster haben, auf das man jederzeit zugreifen kann. Das war auch eine Frage von Instagram. Es gibt ja diese Faustregel, immer 3 Netto-Monatseinkommen auf Seite zu haben. Was sagst du dazu? Stimmt das?
Natürlich schwingt da eine Wahrheit mit. Es schwingt nicht nur mit, ich würde das unterschreiben, dass ich erst investieren würde, wenn ich dieses finanzielle Polster habe. Mir ist aber bewusst, wie utopisch das eben auch ist. Also wir reden gerade über Finanzen und es ist ein Thema, was für Menschen erst zugänglich ist, die sehr privilegiert sind, natürlich. Ja. Aber das ist halt die Höhe, auf der wir einsteigen, auf der wir in dieses Thema quasi reingehen und reinblicken. Ich würde gerne ein bisschen weiter unten ansetzen und sagen, finanzielle Bildung erstmal, das ist der erste Schritt. Und dann versuchst du mit einem Haushaltsbuch deine Finanzen erstmal transparent zu machen. Für die meisten ist es das schon, wenn sie eh mit wenig Geld wirtschaften, dann ist ihnen die finanzielle Sicht überhaupt schon klar. Aber da brauchen wir noch nicht über Aktien reden. Also erst wenn du so weit bist, und ich weiß, es ist für viele Menschen erstmal unerreichbar, leider erst ab einem finanziellen Polster von 3 Monatsmieten. Also es ist wirklich, man muss das schon im Kopf behalten, weil anders willst du nicht investieren. Du willst nicht investieren und in 2 Monaten das Geld wieder rausnehmen aus dem Aktienfonds, weil du neue Zähne brauchst. Also das ist einfach, da kommst du nicht auf etwas raus, was du stolz bist am Ende.
Das glaube ich auch. Das ist wirklich erstmal dieses, einen Überblick über das eigene Geld haben. Ich mache es richtig basic mit so einer Excel-Tabelle. Einfach nur trage ich mir ein, was
machen sie
da auch. Und dann wirklich in so ein Buch wie das trage ich dann ein, jeden Tag, was ich ausgebe. Und das hat mir auch schon total geholfen, jeden Tag aufs Konto zu gucken. Und dann sieht man eben auch, was für ein Abo hat man vielleicht noch, was man gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Und da gehen aber 4,99 € jeden Monat raus. Und ich benutze da nicht. Ja. Und sowas, auch alles zu kündigen und einen Überblick zu haben, weil man übersieht auch, wie viel Geld man ausgibt, finde ich.
Ja.
Aber da dachte ich auch, das ist so basic, was ich da mache, das interessiert keinen, und habe dann einfach mal meine Excel-Tabelle hochgeladen auf Instagram. Es haben 3000 Menschen runtergeladen und ich konnte das nicht fassen. Das ist nichts Besonderes, vielleicht nutzt es auch niemand, aber
es gibt ja auch kostenlose so Haushalts-Apps, die man sich runterladen kann. Ich mache es tatsächlich noch in meinem Notizblock.
Wir schreiben auch ganz viele so, warum benutze so ein Buch? Es gibt ganz viele Apps, aber die Apps funktionieren für mich nicht.
Ja,
das macht mir keinen Spaß. Ich muss das händisch aufschreiben. Ich muss den Kassenbon auch immer mitnehmen. Sich echt anfühlt.
Das geht weit. Warum brauchst du den Kassenbon?
Ich brauche den Kassenbon, um dann zu Hause mich nochmal hinzusetzen und es dann aufzuschreiben.
Wow, look at you.
Das ist vielleicht ein bisschen zu kontrollativ.
Das ist gut, das nehme ich auch mit.
Ich weiß nicht, ob das so, ich habe dann immer eine ganze Tasche voller Kassen.
Ich muss ja sagen, mein Steuerberater zwingt mich ja schon, dass ich alle meine Ausgaben einmal durchgehe am Ende des Monats. Also das ist leider bei mir schon drin. Und ich habe das ja auch alles digitalisiert. Ich habe mir geschworen, ich mache das jetzt alles nur noch mit dem Handy, dann sehe ich das zumindest. Ja. Und dann schmerzt mir schon das Herz ein bisschen, wenn ich mich dafür entscheide, irgendwie ein Wasser für 4 € am Flughafen irgendwie zu kaufen. Ja,
finde ich auch.
Ja, und dann, ja. Ich will nicht sagen, dass mich diese kleinen Beträge irgendwie um den Schlaf bringen, aber es wird einfach nochmal transparent und es ist ein sehr unangenehmes.
Es ist unangenehm. Ja. Ich finde auch, ich merke das auch total, wenn ich Monate habe, wo ich das nicht aufschreibe, dass das dann schnell außer Kontrolle gerät, weil man dann denkt, ach egal, ich nehme keinen Kassenbon mit, dann zählt's nicht.
Ja, genau.
Es gab aber noch eine Frage auf Instagram zum Thema Financial Literacy. Also wir reden sehr viel darüber, dass man sich auskennt mit dem Thema Finanzen. Aber was ist, wenn man sagt, ich habe wirklich gar keine Rücklagen, gar kein Sicherheitsnetz? Wo soll ich da überhaupt anfangen?
Das ist natürlich ein sehr schwieriger Ausgangspunkt, sag ich mal. Aber einer, den, glaube ich, sehr viele teilen. Also man fängt ja sehr oft bei Null an. Und manche fangen ja nicht mal bei Null an, sondern bei Minus, weil sie irgendwelche Studienschulden haben. Ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, dass man die erstmal abbezahlen muss. Deswegen so der erste Tipp ist, versuche aus den Schulden rauszukommen. Und da bin ich schon auf sehr viele Schuldnerberatungen gestoßen, die das kostenlos machen. Also da gibt es auch verschiedene Angebote. Wirklich einfach googeln, kostenlose Schuldnerberatung. Da gibt es dann Menschen, die sich mit dir hinsetzen und die dann deine Situation einmal komplett aus deren Sicht beurteilen. Und was die dann auch machen, was ich wirklich toll finde, ist, dass sie mit dir, mit deinen Schuldnern in Kontakt treten, dass sie in diese an diese Stelle kommen mit Verhandlungen, zu schauen, ob sie das runterbringen können für dich. Sie geben dir realistische Einschätzungen, was du erwarten darfst. Sie formulieren mit dir Briefe mit. Das ist alles kostenlos in Deutschland möglich heute. Und wenn man dann erstmal aus den Schulden raus ist, dann gilt es natürlich, so zu schauen, okay, wie kann ich mein Geld zumindest mal halten? Und dieses Halten, das muss ich halt Leuten sagen, das ist, für viele Menschen ist das auch schon im Investment mit einbegriffen. Also wenn man mal da ist, dass man sagt, keine Ahnung, irgendwann habe ich 3 Monate tatsächlich auf dem Konto und kann mir jetzt leisten, irgendwas zu investieren, dann geht es erstmal nur darum, das Geld zu halten. Was sich da manche Leute irgendwie vorstellen, was da für Gewinne irgendwie rauskommen mit einem Investment in den Börsenmarkt, crazy. Ich glaube, der Kryptomarkt hat die da ein bisschen verwirrt. Also ich habe auf jeden Fall Freunde, die Millionäre geworden sind so mit Krypto. Und die gehen dann raus und geben Interviews und ich habe 50%, 100%, 150% plus gemacht. Und ich bin so, mein Gott, wenn das Anfänger hören, natürlich ist es ernüchternd, wenn man sagt, hey du kannst glaube ich mit 10%, 15% höchstens rechnen, wenn du konservativ investierst. Aber das ist halt der Betrag, mit dem man rechnen kann. Es geht um Geld halten. Und das Investieren am Ende kann man auch auf verschiedenen Arten und Weisen machen. Mit Immobilien, mit, keine Ahnung, mit manche investieren in ihre Brand, manche investieren in verschiedene Ausstattungssachen wie Mikrofone und bauen ihre eigenen Sachen auf. Das ist auch alles Investment. Und da gilt es für sich, einen Stil zu finden, mit dem man selber komfortabel, wo man sagt, nee, da kenne ich mich gut aus. Und sorry, wenn du kein Interesse hast gegenüber dem Aktienmarkt, du musst das nicht machen. Musst du nicht. Es gibt andere Wege. Ich will das nicht als Nonplusultra aufzeichnen. Aber da musst du schon dich hinsetzen und schauen, wie gestalte ich mein Leben?
Weil wir auch gerade drüber gesprochen haben, so außerhalb der Börse, würdest du sagen, der Umgang mit Geld muss noch radikaler gedacht werden? Also auch zum Beispiel Blick auf die Care-Arbeit, Erbschaften, Altersvorsorge.
Vor allem politisch muss der mitgedacht werden. Also ich sehe schon sehr viele Frauen, die mittlerweile einen Ehevertrag haben, was ich echt toll finde. weil einfach sehr viele Creator darauf aufmerksam machen und gefordert haben, dass man da verschiedene Klauseln mitdenkt oder worauf man achten muss. Und das finde ich, wenn ich mit radikaler irgendwie rangehe, dass man sagt, hey, wir gehen mal radikal von 50-50 aus, dass alles Vermögen zwischen mir und dir mal geregelt ist. Und das bedeutet auch, wenn ich Kinder kriege, dass meine Rentenpunkte von dir zu mir übergehen, weil wir uns das teilen. Das ist schon wichtig. Es ist aber halt auch eine politische Frage. Also mit dem Ehevertrag endet die Konversation nicht. Sie steht und fällt mit den Fallen einfach, die aufgesetzt werden. Ich finde das immer so schade über den Podcast. Das ist für mich total vergleichbar, wirklich das Lachen, aber mit diesem Verhütungsthema. So, das Thema Verhütung ist immer so das Thema der Frau. Du bist schwanger geworden? Ja, aber dann, weil du nicht die Pille genommen hast und das Kondom nicht. Und ich bin so, boah, das ist ganz schön viel Verantwortung. Und dasselbe ist auch im Finanzbereich mit dem Ehevertrag, finde ich. Also vor allem diesem Thema oder mit der Care-Arbeit. Du bist in Altersarmut gelandet. Oh, aber dann, weil du nicht für den Ehevertrag gekämpft hast. Und nicht darum, dass du irgendwie 3 Kinder hattest und so, boah. Was erlaubst du dir eigentlich in dieser Konversation? Es ist kein Frauenthema. Ich finde, das ist kein Frauenthema. Ich finde, Frauen sind benachteiligt. Aber es ist ein, Männer sind das bevorzugte Geschlecht in dieser Gleichung und dementsprechend auch das Problem. Das heißt, sie müssen abgeben.
Ja.
Sie müssen abgeben. Eine Frau kann nicht mehr bekommen, wenn der Mann nicht abgibt. Das geht nicht. Deswegen müssen wir das radikaler denken. Und wenn das radikal ist zu sagen, ich will 50-50 und das bedeutet, dass der Mann halt von 80% runterkommt auf 50%, dann bin ich radikal. Aber dann ist das halt fair.
Ich auch. Ich finde, dass so viel als radikal auch gesehen wird, was eigentlich gar nicht radikal sein soll. Also auch angefangen mit dem Ehevertrag, es macht total Sinn, sich da zu schützen. Ich finde allerdings auch, der Moment, wo man Kinder kriegt, ist da, wo das Patriarchat richtig kickt. Also man kann noch so feministisch sein vorher. Ich erlebe das auch viel in meinem Umfeld. Ab dem Moment, wo Kinder da sind, ändert sich die ganze Gleichung. Man kann vorher noch so viel verabredet haben. Ab dem Moment ist man nun mal abhängig. Man ist erstmal kurz raus vom Arbeitsmarkt und alles, was nicht vorher vertraglich festgehalten ist, was absurd ist, keiner stellt sich ja vor, okay, wenn das Kind da ist, setzen wir uns hin und dann legen wir vertraglich fest, wie viel Arbeitszeit jeder reduziert. Aber eigentlich sollte es so sein. Eine meiner besten Freundinnen hatte da mal die Idee, dass wenn sie Kinder kriegt, dass sie mit ihrem Mann sich dann hinsetzt und er in ihrem Namen einen ETF bespart, sodass sie das hat und sollten sie sich trennen, um die Zeit auszugleichen und das Geld, was ihr für die Altersvorsorge fehlt. Und sollten die sich trennen, dann hat sie das, es ist immer in ihrem Namen gewesen, sollten die zusammenbleiben, dann haben sie es als gemeinsame Altersvorsorge und alles ist gut. Und das fand ich so eine tolle Idee und das ist wirklich mal radikal gedacht.
Das ist gut, dass sie überhaupt diese Konversation auch mit ihrem Mann hatte. Also das ist Das ist ja schon für viele ein großer Schritt, der als unromantisch angesehen wird. Also da gibt es auch so viele Stigmata. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da wird dann sofort einem unterstellt, dass man irgendwie denkt, oh, man macht bald Schluss oder liebst du mich nicht genug? Deswegen allein schon diese Konversation auf Augenhöhe zu beginnen, damit fängt's an. Wie ist es für dich, wenn ich fragen darf? Dieser Gedanke von irgendwie Kind kriegen, hat das für dich auch eine finanzielle Komponente oder bist du da jetzt auch noch in diesem, ich sehe es romantisch, ich sehe es als, ja, gemeinsamen Plan?
Ich bin da sehr unromantisch, muss ich sagen. Also ich habe noch keine Kinder. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich auch viel drüber nachgedacht, über dieses Thema alleine Kinder zu kriegen.
Ja.
Und da ist die finanzielle Absicherung ja ein Riesenpunkt.
Ja.
Also da merkt man erst, wie abhängig man da ist. Aber ich finde diese Unterhaltung auch sehr schwer. Also ich finde, das ist, glaube ich, wirklich was, wo man sich so klar sein muss vorher. Das ist ein Thema, was für mich auch sehr mit Angst besetzt ist, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade noch nicht an dem Punkt, Kinder zu bekommen. Aber wenn ich soweit bin, glaube ich, da muss man sich nochmal ganz genau hinsetzen und planen. Wie siehst du das für dich?
Ich liebe es, mit Frauen über dieses Thema zu sprechen, weil ich so gerne einfach auch in den Kopf so reinschaue. So, hast du auch Angst? Und ich suche Bestätigung, glaube ich. Mhm. Weil es sich fast schon irgendwie verrückt anhört, dass dieses Thema mir so viel Angst macht. Weil ich sehe ja so viele Frauen in meinem Leben, die erfolgreich irgendwie, ich hasse das Wort erfolgreich, und Kinder bekommen, in einen Satz zu packen. Weil jede Mutter hat irgendwo sehr, sehr viel geleistet. Aber es ist schon auch, ich sehe ja schon so viele tolle Beispiele da draußen von Frauen, die das gut hinbekommen haben. Und trotzdem denke ich mir, aber wird das bei mir so der Fall sein? Und da sind wir halt wieder bei diesem Thema Unsicherheit.
Yes.
Und man wird das Kind ja nicht komplett planen können. Also es ist, also ich weiß nicht, wie es in 18 Jahren sein wird. Ich weiß nicht, ob ich diesem Kind eine Wohnung bereitstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich Studiengebühren zahlen kann. Es wird nicht sicher sein, aber was meine Mutter mir irgendwie immer sagt, ist, ach komm, Kind, wir haben es auch geschafft. Wieso macht ihr nicht so viel draus und just do it. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben, diese Entstellung gibt es auch und diese Menschen sind nicht komplett auf die Nase gefallen, weil sie ein soziales Netz haben, weil das Leben ja doch gar nicht so
ist, auch gar nicht alles planbar. Genau. Man weiß wirklich nie, was kommt. Aber ich kann es verstehen, für mich ist auch ein total angstbesetztes Thema.
Ja, jedes Thema hat auch eine finanzielle Komponente und das muss man halt eben auch mitdenken.
Ich habe noch ein paar Fragen von Instagram. Eine ist, gibt es Frauen, die dich besonders inspiriert haben in der Tech-Welt oder allgemein?
Ich habe dazugelernt über die Jahre. Ich will keinen Namen nennen diesmal. Es tut mir sehr leid.
Aber Elon Musk.
Wer wissen will, wen ich damals als so Vorbild genommen habe, der kann gern Moneymakers lesen. Aber ich habe da auch also teilweise Frauen genommen, die zwei Kinder hatten und nicht bekannt waren. Also das waren für mich auch meine persönlichen Helden, weil ich eine große Angst ja auch mit mir getragen habe für dieses Thema mit 18 schon, wo ich noch keinen Freund hatte, noch gar nichts irgendwie im Raum stand. Aber alleine zu sehen, dass Menschen etwas zu Ende oder durchbringen oder auch abbrechen, sorry, also Menschen, die auch etwas abbrechen, sind für mich irgendwo Helden, weil das so ein krasser Bruch ist mit dem, was wir so gelehrt bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ich bin davon so fasziniert, das kann ich auch total gut verstehen. Ich habe bei den Money Talks in Köln hatte ich mal eine Rednerin meiner Künstlerin, die sieht man in meinen Videos, ich habe immer ihre Bilder im Hintergrund hängen.
Ah.
Und diesem Blablabla, das ist von ihr. Und die hat mich so aus den Socken gehauen, weil sie war Ärztin und hat das aufgegeben, um Künstlerin zu werden und ist damit auch total erfolgreich. Also ganz Köln ist voll mit ihrer Kunst und das hat mich so bewundert. Ich war so beeindruckt davon und finde es auch bis heute so inspirierend, weil gerade so diese Medizinkarriere ist ja was, wo man denkt, das kann man nicht aufgeben.
Ja.
Da hat man ja auch so lange für hingearbeitet.
Ich liebe diese Stories.
Ja.
Ich liebe es, weil sie die machen diesen Punkt so klar, diese sunken costs, nennt man das irgendwie mit der BWL-Sprache, so diese investierte Zahl, wo man immer sagt, oh, jetzt rauszugehen, dann hat sich doch die Zeit nicht gelohnt, ich habe doch schon so viel rein investiert. Ich bin selber ja auch eine Person, die dreimal das Studium abgebrochen hat, I'm sorry, das war auch sehr, sehr viel. Nimmt einfach nicht, So, geh raus. Diese Entscheidung darf nicht davon diktiert sein, wie viel du da schon investiert hast, an Zeit, an Nerven, sondern daran, was du dazu gelernt hast. Und wenn diese Entscheidung dann irgendwann dazu führt, dass du woanders hingehst, dann mach das. Dann ist anscheinend das Ganze schlauer in dem Moment. Ja, und das sind solche Vorbilder, solche Geschichten mag ich. Und das ist auch total ungebunden an Frauen oder Männern. Es hat für mich total was mit meiner persönlichen Lebenslage zu tun und was mir am meisten Angst macht. Und dann suche ich mir schon bewusst auch Vorbilder, die das dann erfolgreich geschafft haben oder gehe mit ihnen ins Gespräch. Und es sind mittlerweile viel, viel öfter Menschen, die ich im echten Leben ansprechen kann, als jetzt irgendwelche Stars oder Promis. Oder
ja, das finde ich auch das Schöne an unserer Arbeit, dass man mit so vielen Menschen ins Gespräch kommt. Und das musste ich auch lernen. Man kann alle einfach mal fragen, hey, hast du Lust zu quatschen? Das hätte ich vorhin nicht gedacht. Und dadurch lernt man viel mehr, finde ich, als durch alles andere.
Ich habe mal nur so eine kleine Anekdote am Rande. Ich hatte mal, ich war mal bei so einer Konferenz und der Redner hatte dann auch so ein ganz komisches Beispiel. Also, wer von euch hat mal einem großen Star, der mehr als 3 Millionen Follower hat, irgendeine Frage gestellt in den DMs? Und keiner hat die Hand gehoben. Und dann hat er gesagt, und warum nicht? Weil ihr einfach davon ausgeht, dass euch nicht geantwortet wird. Und dann hat er halt so eine ganze Story so aufgebaut, dass sein Erfolg davon abgehängt hat, dass da ein paar Personen einfach geantwortet haben auf seine Hunderten von Messages. Und ich fand das so cool, weil es so... Und seitdem habe ich so diesen komischen Maßstab, jetzt nicht von diesen, wie viele Millionen Follower hat dieser Mensch, sondern von, hey, habe ich da eigentlich irgendeine Grenze in meinem Kopf, dass ich davon ausgehe, dass mir schon Nein gesagt wird?
Und wie schlimm ist es auch, wenn Nein gesagt wird?
Oh mein Gott. Ich habe so viele, ich glaube, es geht in die Hunderte von Messages und E-Mails versendet, auf die ich keine Antwort bekommen habe. Immer wieder irgendwelche Pitches und hi, ich bin, das ist mein Ziel. Also voll peinlich war mir das natürlich am Anfang und irgendwann, ja, hörst du auf, dich dafür zu schämen und zu sagen, na, natürlich frage ich, wenn ich kann, frage ich.
Ja. Wenn keine Antwort kommt, dann kommt keine Antwort. Aber je mehr positive Rückmeldung man hat, desto motivierter wird man ja auch. Ich habe jetzt auch durch die Manager so viele Freundinnen kennengelernt, dass das mein größte Teil meines Freundeskreises mittlerweile ist. Und denke dann,
das ist so schön, wenn man Freunde dadurch findet.
In deinem Podcast Impact Everything sprichst du mit Menschen, die die Wirtschaft ganz neu denken. Was war das Gespräch, was dich am meisten verändert hat?
Also in meinem Podcast habe ich sehr viele Interviews natürlich geführt mit Menschen, die mit ihren Stories mich auf jeden Fall verändert haben. Aber eine Story hat mich sehr nachhaltig geprägt, nämlich von einer, die ist in meinem Alter. Sie ist 30 und sie führt eine Kaffeekooperative. Und das ist auch eine Art Unternehmen. Aber es ist ein Unternehmen, wo die CEO quasi, die ganz oben an der Spitze steht, wie man so schön immer sagt, keine Unternehmensanteile hat. Gekapptes Gehalt. Und sie darf auch eher in Konversation treten mit den Menschen, die halt für diese Kooperative halten, aber auf Augenhöhe. Das heißt, sie fragt wirklich auf demokratische Art und Weise, was wollt ihr investiert haben? Wo sollen wir als nächstes einsteigen? Und das ist so... sie hat so viel erzählt darüber, wie welche Konversationen dann stehen und wie international sie das auch macht. Und dass sie sich auch gar nicht als in dem Sinne wahrnimmt, sondern eigentlich nur eine Rolle erfüllt. Eine Rolle, damit das smooth abläuft. Mhm. Oh, und das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich so, ja, ich will mehr in diese Strukturen reinschauen. Mehr in Strukturen, wo man sich CEO vielleicht nennen kann, damit jemand was von außen darunter versteht. Aber wo, wenn man dann reinschaut in die Machtverhältnisse, die demokratisch sind und die auf Augenhöhe sind, eigentlich die Menschen rollenbasiert arbeiten und nicht so auf einer Hierarchieebene, die Dinge verfestigt, die man nicht verfestigen möchte. Und ja, also da bin ich auch drauf und dran, mehr solcher Strukturen kennenzulernen. Die sind definitiv in meiner Laufbahn zu wenig zu Wort gekommen. Also in den ganzen Acceleratoren, Incubator irgendwie, in die man so reinkommt als Startup-Mensch irgendwie, kommt das gar nicht so zustande. In der Uni kommt das gar nicht vor. Also ich kann das jedem nur empfehlen, der da ein bisschen außerhalb des Tellerrandes blicken möchte. Schaut euch Kooperativen an, schaut euch vor allem so unter dem Deckmantel Alternative Ownership Models, also wirklich alternative Eigentümerstrukturen an, was euch vielleicht zusagt, wie ihr euer Projekt führen wollt.
Dick toll. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir.
Gerne, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass du mir so viele Fragen auch mitgebracht hast und auch für deine Follower. Also, wenn die Fragen haben, die können mir auch sehr gerne in die DMs sliden.
Sehr gut, sehr gut. Ich werde dich direkt verlinken, weil ich glaube, da kommt bestimmt noch einiges.
Sehr gerne.
Danke dir. Vielen Dank euch.
Danke.